Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, eurem Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge wird's digital, direkt und dermatologisch. Zu Gast ist nämlich der angehende Hautarzt und Social-Media-Aufklärer Arvind Bamani. Gemeinsam sprechen wir über die Rolle von Ärzten im Netz, warum gute Aufklärung auf TikTok und Co. so wichtig ist und woran ihr erkennt, ob medizinische Inhalte wirklich seriös sind. Außerdem verrät Arvind, wie er selbst zur Dermatologie kam, warum Storytelling in der Medizin so wichtig ist und was sich hinter der berühmten Boomer-Sekunde verbirgt. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Einschätzung wendet euch bitte immer an eure Ärztin oder euren Arzt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Herzis und willkommen zu einer neuen Folge von Haut und Herz, dem Kinderhaut-Podcast. Ich hoffe, ihr genießt genauso wie wir diesen wunderschönen Frühling. Es könnte wirklich kaum besser sein. Wir sind super viel aktuell draußen, auch mit unserem kleinen Sohn. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ja, passend zum Frühlingsanfang haben wir einen ganz fantastischen Gast heute in unserer Folge eingeladen. Viele kennen ihn bestimmt schon. Und zwar handelt es sich um den Hautarzt-to-be, auch bekannt als Arvind Bamani. Arvind, super schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wir haben uns ja vor kurzem noch gesehen in Berlin. Ich selber bin jetzt in Freiburg. Hier ist es auch unfassbar schön. Bin direkt gelegen an einem See. Mir könnte es nicht besser gehen und bin gespannt über das, was wir heute so sprechen.
Voll. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielleicht nochmal ein paar Worte dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Tatsächlich war das vor ein bisschen länger als einem Jahr, dass unser gemeinsamer Freund und bekannter Professor Alexander Zink. Alex hatte Geburtstag, einen großen runden Geburtstag und hatte eingeladen. Und da waren so die Stars und Sternchen aus der Derma-Welt, waren alle in München versammelt. Und da habe ich Arvind das erste Mal gesehen. Und es war, also ich hatte, glaube ich, davor noch nie diesen Moment, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so Leute, die man sonst nur so von Social Media oder aus dem Fernsehen oder so kennt, dass man die auf einmal so in echt sieht und dann ist es irgendwie immer so total strange, weil man immer so irgendwie dieses Bild von jemandem im Kopf hat und auf einmal muss man sich irgendwie auf den echten Menschen sozusagen einlassen. Weiß ich noch, das war irgendwie super witzig.
Ich hoffe, ich habe kein schlechteres Bild im Realen abgegeben als im Internet. Ich hoffe, es war zu verkraften.
Nee, tatsächlich, ich weiß noch genau, du hast mir damals ein paar Tipps gegeben, auch wie man so Reels schneidet und so. Und ich bin dann direkt nach Hause, habe das direkt 1:1 so umgesetzt. Ja, und dafür bin ich dir auch immer noch dankbar. Arvind, stell dich doch vielleicht mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Vielleicht gibt es ja doch noch jemanden, der dich noch nicht kennt.
Ja, meinen Namen hast du ja schon verraten. Arvind Bamani, bin noch in meiner Weiterbildung zum Dermatologen. In 2 Jahren ist es endlich soweit, dass ich Facharzt für Dermatologie werde und mache nebenbei meinen Social-Media-Auftritt auf Instagram und TikTok, teilweise sogar auch auf YouTube, aber eher ein bisschen weniger und spreche da letztendlich über ähnliche Themen wie du und ihr, also du und Tati. Nur ein bisschen allgemeiner über Haut letztendlich. Ich glaube, uns verbindet, dass wir beide sehr viel über Neurodermitis sprechen und am Ende des Tages haben wir ja das gleiche Ziel, die Allgemeinbevölkerung aufzuklären über Hauterkrankungen, wie man Hauterkrankungen vielleicht diagnostizieren kann als Laie oder ein Gefühl dafür bekommt, was ist so gefährlich, was ist ungefährlich, wann soll ich zum Arzt, wie kann ich mir vielleicht sogar selber helfen, ohne dabei direkt vielleicht ja den Leuten Angst zu machen, denn die Gefahr besteht ja immer, wenn man im Internet so gefiltert nur halbe Informationen bekommt. Und ja, ich finde, es ist ein wichtiges Feld. Ich finde, wir beide machen das gut und freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ich habe auch gesehen, du hast diese Tipps auch umgesetzt. Macht mich natürlich stolz und zeigt einfach die Vision, die ich habe, und zwar das Wissen, dass evidenzbasiertes, richtiges Wissen im Internet ankommt. Und jeder, der da mitmacht, kann da gerne Teil von sein.
Auf jeden Fall. Ja, du hast ja, ich finde, du hast schon jetzt super viele mega wichtige Punkte angesprochen. Was mich noch interessieren würde, so eingangs, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil ich weiß noch, als wir damals angefangen haben, wir hatten ja damals im Rahmen des Podcasts angefangen, auf Social Media auch aktiv zu werden, Instagram Reels zu bauen und sowas. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang da auch echt ganz schön Berührungsängste hatte. Also habe ich mich eher unsicher vor der Kamera gefühlt und weiß auch noch, dass ich auch eigentlich nie gedacht hätte, dass ich das machen würde, so, weißt du? Ich habe immer gedacht, ich weiß nicht, so Influencer oder Leute, die so auf Social Media irgendwie so aktiv sind, die sind immer so ein bisschen schräge Vögel irgendwie. Und entsprechend hatte ich da am Anfang auch so ein bisschen Berührungsängste. Wie war das bei dir? Wann hast du gestartet? Warum eigentlich? Warum hast du nicht einfach deine Fahrradsausbildung gemacht und dich mit deinen Freunden getroffen, Fitnessstudio und gut ist?
Ja, gute Frage eigentlich. Man opfert ja schon unfassbar viel Freizeit dafür. Und es ist so eine Kombination aus mehreren Dingen gewesen. Man muss dazu sagen, ich liebe eigentlich Privatsphäre. Eigentlich mag ich das gar nicht, dass mein Gesicht so im Internet ist und bin trotzdem zum Entschluss gekommen, ich fühle mich fast gezwungen, es zu machen, aus mehreren Gründen. Ich hatte zum einen gesehen, Patienten sind uninformiert und das Gesundheitssystem ist nicht das Beste, obwohl es gut ist, objektivierbar gesehen. Patienten bekommen so wenig mit und am Ende liest man im Internet Kommentare von Betroffenen, die sagen, der Arzt kennt sich mit meiner Krankheit nicht aus. Ich bin bei 5 Hautärzten gewesen und keiner konnte mir helfen. Und die Antwort ist natürlich, um ehrlich zu sein, naja, alle 5 hätten dir helfen können, wenn er mehr als 8 Minuten Zeit hätte, dich zu beraten. Für eine richtige Beratung braucht es mindestens 1/2 Stunde, eher sogar 1,5 Stunden, um eine Krankheit zu verstehen, um sich die Haut anzuschauen, um die Erkrankung zu erklären, um mögliche Therapieoptionen zu erklären, um dann auch noch mit dem Patienten zu entscheiden, welche Therapie wird es am Ende des Tages. Und dann hatte ich gesehen, ich bin in überall, wo ich gewesen bin, im Zug oder freizeittechnisch, eigentlich überall, wo man hingeschaut hat, habe ich gesehen, die Menschen sind am Handy. Und dann dachte ich mir, und insbesondere auf TikTok, und dann dachte ich mir, das kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, meine Vision praktisch darüber als Mittel zum Zweck, ja, das zu nutzen, das Tool, dass die Aufmerksamkeit auf diesen Apps ist. Und dann dachte ich mir, wenn Leute sich die ganze Zeit tanzende Kinder anschauen, dann soll vielleicht zwischen 3 tanzenden Kindern, 3 Videos mit tanzenden Kindern, vielleicht auch ein Video kommen mit, was ist eigentlich Neurodermitis? Und ich habe gesehen, das Interesse ist da. Es ist ja, man kriegt ganz schnell gezeigt, ob die Leute sich dafür interessieren, ob die Leute bereit sind, ihre private Zeit zu opfern, um das Video zu schauen. Mit anderen Worten, einfach, man sieht ja, man kriegt Klicks dann. Und wenn du dann siehst, du drehst ein Video über Neurodermitis und das schauen dann freiwillig in ihrer Freizeit 1 Million Menschen, dann weißt du, okay, der Bedarf ist da und den kann ich bedienen. Und dann bin ich dazu gekommen. Die Grundidee ist ja einfach, dass das Wissen, auch diese 5 Hautärzte, die dir nicht helfen konnten, die hatten das Wissen. Und es gibt einfach ein großes Gefälle zwischen dem Wissen von uns Ärzten und den Betroffenen, was auch nicht verwunderlich ist, denn wir haben es studiert, wir sehen es tagtäglich. Und diese Diskrepanz, diesen Unterschied, diesen Wissensunterschied gilt es auszugleichen. Und das ist so die Grundvision.
Nee, kann ich total nachvollziehen. Da teilen wir die gleiche Vision, also 1:1. Wir haben ja damals den Podcast auch angefangen, weil ich gemerkt habe, dass in der Sprechstunde, wenn die Eltern ihre Kinder meistens mit Neurodermitis mitgebracht haben, dann hast du irgendwie versucht, in dieser Ultra-Hetz-Situation, wo alle mega gestresst sind. Du bist mega gestresst, weil du weißt schon, da warten irgendwie noch 20 Leute gerade im Gang. Die Patientinnen sind super gestresst, das Kind hat Angst, so. Und in so einem Setting versuchst du irgendwie sowas voll Kompliziertes. Du weißt ja nicht mal genau, wo die anderen stehen. Also du weißt nicht mal genau, haben die schon so eine Grundvorstellung davon, worum es geht, und du musst irgendwie nur so in Details vielleicht noch so ein bisschen nachhelfen oder musst du es so von null erklären. Und auch Neurodermitis als Erkrankung ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, aber du musst es einmal verstehen und dafür brauchst du eben die Zeit. Und das ist halt in der Praxis, in der Klinik eigentlich fast nicht möglich. Und deswegen, genau, exakt der gleiche Grund, warum wir damit angefangen haben. Wann hast du so gemerkt, dass es was ist, was du länger verfolgen willst? Also gab es da irgendwie so einen, weil man fängt doch irgendwie an und dann macht man mal so und dann klappt irgendwie nicht so richtig und dann hören die meisten eigentlich auf, oder? Wie war das bei dir? Wann kam dieser Moment, wo du gedacht hast, okay, das ist was ich jetzt irgendwie längerfristig verfolgen will?
Ehrlich gesagt, und das ist auch die Stärke von TikTok, damals hatte ich paar wenige Videos hochgeladen und auch gesehen, das funktioniert. Das heißt, ich hatte gar keine lange Durststrecke. Und am Ende des Tages sage ich auch immer, sobald die Vision da ist und man fest davon überzeugt ist, dass es das Richtige ist und wertvolle ist für einen selber und für die Gesellschaft, dann führt für mich kein Weg dran vorbei, das eigentlich zu machen, ehrlich gesagt. Und auch dieser Gedanke, dass ich eigentlich gar nicht so sehr mag, dass mein Gesicht so in der Öffentlichkeit ist, ist dann halt, sind die Kosten, die man bereit ist, oder die Opferung, die man bereit ist zu geben, um diese Vision dann praktisch, ja, dran festzuhalten oder dran, die aufzubauen.
Weil du gerade gesagt hast, Gesicht in der Öffentlichkeit. Ist es dir schon mal passiert, dass du irgendwie in der Fußgängerzone unterwegs warst und das irgendwie gekommen ist und gesagt hat, hey, bist du nicht der von TikTok? Bist du nicht der Arvind Bamani?
Die meisten, also es gibt Unterschiede. Die Patienten kennen mich häufig in so Spezialsprechstunden, das heißt, wenn es um Neurodermitis oder Schuppenflechte geht, weil ich das ganz oft thematisiere und teilweise im Monat 10 Millionen Menschen erreiche, die dann höchstwahrscheinlich auch irgendwo betroffen sind oder Betroffene kennen, weil die Videos werden ja algorithmusbasiert den Leuten angezeigt, die es interessieren könnte. Die erkennen mich schon häufig wieder und da ist so die Reaktion, vielen Dank für die Videos. Das hatten wir bislang nicht, dass jemand mal erklärt hat einfach, was ist Neurodermitis. Und dann gibt es eine andere Gruppe. Meine interessanteste Begegnung war eine 80-Jährige am Flughafen von Gran Canaria. Da bin ich mit meinem Kollegen ausgestiegen, haben unser Gepäck da abgeholt und als wir gewartet haben, kam eine 80-Jährige und meinte, ich habe mich eben im Flieger sicher gefühlt, weil ich wusste, zwei Ärzte fliegen mit. So, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ein Dermatologe oder ein angehender Hautarzt hätte helfen können, aber sei mal dahingestellt. Aber das war so auch so ein Wow-Moment, weil immer noch, wenn du Leuten sagst, hast du TikTok, ist die Antwort, nee, dafür bin ich viel zu alt. Die nächste Gruppe an Leuten sind so die 13- bis 18-Jährigen, die sagen was ganz anderes. Die sagen, ich kenne dich von YouTube, aber ich habe bei anderen Formaten mitgemacht, wo es auch ein bisschen um Medizin geht, aber auch so um Infotainment, also wo man so unterhalterisch, spielerisch Wissen vermittelt. Ich habe zum Beispiel letztens bei einem Format mitgemacht, das hieß Erkenne den Schizophrenen. Da haben wir über Schizophrenie aufgeklärt und da war auch ein Betroffener und die Videos haben dann Millionen Menschen gesehen. Die Videos gehen dann auch nicht eine Minute, sondern eine Stunde und die Zielgruppe dort sind dann eher so 13 bis ja 25-Jährige und ich höre häufig auch, wo wir beim Kinderpodcast sind, die Kinder, die mit ihren Eltern kommen, sagen dann, ey, Mama, ich kenne den Jungen. So. Ich hatte Geil. Das auch, das höre ich ganz oft, ehrlich gesagt. Auch wenn die Eltern praktisch die Patienten sind, dann sind so die Kinder und die grinsen einen an und denken sich so, okay, den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen. Das hatte ich auch, als ich mal hier eine Wohnung besichtigt habe in Freiburg, habe ich mir eine Wohnung angeschaut und am Ende ging es darum, ob ich die bekommen soll oder nicht. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Die Vermieterin meinte, ja, Sie können die Wohnung gerne haben, aber sagen Sie mal, sind Sie auch im Internet unterwegs? Mein Sohn meinte, er kennt Sie, er hat Sie wiedererkannt. Machen Sie Dermatologie? Und dann dachte ich, ja, korrekt, also es funktioniert.
Geil, ja, da ist dir das zugute gekommen. Das finde ich besonders mit der Wohnung, finde ich super witzig, dass es auf diese Weise geklappt hat. Würde man gar nicht erwarten. Und mit der Oma einfach voll schön, oder? Dass irgendwie, weil es irgendwie auch so was Verbindendes, oder? Dass man nicht nur irgendwie so eine Gruppe anspricht, die alle mehr oder weniger so ähnlich sind wie man selbst, sondern irgendwie so durch alle, weiß ich nicht, sozioökonomischen Gruppen und irgendwie alle Altersgruppen und Geschlechter und so. Das ist irgendwie voll, das ist irgendwie voll was Schönes.
Ja, sie meinte auch noch wortwörtlich, wir meinten, und ich meinte zu meinem Kollegen, ey, ich möchte jetzt unbedingt herausfinden, woher sie uns kennt, weil was für ein Medium nutzt sie? Das würde ich jetzt so gern wissen. Und dann hat sie gesagt, habe ich sie gefragt, woher kennen sie uns denn? Vielleicht ja auch von YouTube oder so. Damit nee, ich schaue immer eure TikTok-Live-Videos. Immer nachts um 22 Uhr bis 0 Uhr, als ihr live gewesen seid, war ich da und habe zugehört. Das war interessant.
Ist ja mega witzig.
Auch menschlich eigentlich sagt es viel darüber aus, dass die Leute halt auch keine Berührungsängste haben. Das propagiere ich ja auch immer. Normalerweise das alte Bild von so Ärzten ist ja, oh, da ist der Arzt und so ein bisschen Respekt oder so ein bisschen Angst, eine Mischung aus Angst und Respekt. Und das ist dann einfach weg, weil die das Gefühl haben, die kennen einen. Und das ist so alles vertraut und dann kommt man auch in solche Gespräche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 10 Jahren, dass du, wenn du so einen Arzt am Flughafen siehst, dass du einfach mal so sagst, ah, ich kenne sie von der Sprechstunde, wie geht's ihnen so? Das zeigt so ein bisschen was, dass man nahbar ist, das fehlt auch vielen Betroffenen, würde ich behaupten. also Patienten.
Voll, ich finde ehrlich gesagt, das ist ein extrem spannender Punkt, über den gar nicht oft genug gesprochen wird. Also eigentlich wird darüber nie gesprochen, über die Arztrolle auch, wie sie sich verändert. Und ich würde auch da super gern deine Meinung zu hören. Ich muss sagen, ich habe mit dieser klassischen Arztrolle eigentlich nie richtig was anfangen können. Ich fand es immer so, es gibt ja manche Leute, die so Ärzte sind, die irgendwie sich dann so ultra geil fühlen und die haben dann irgendwie so den Kittel an und irgendwie reden so voll von oben herab und verwenden voll schwierige Worte, die irgendwie keiner versteht, nur irgendwie um zu zeigen, dass sie so sozial so in der Champions League spielen oder alle anderen sind irgendwie nur so Dorfliga. Und ich fand es immer kacke, also ich wollte nie so sein und ich wollte auch nie mich so über andere Leute erheben und irgendwie von oben herab auf die runterreden, sondern ich wollte immer irgendwie Leuten helfen und um halt denen zu helfen, musst du irgendwie auch ihre Sprache sprechen, musst irgendwie so auf ihrer Augenhöhe mit ihnen kommunizieren und außerdem ist es eh scheiße, du willst irgendwie Teil so von den Leuten sein und nicht irgendwie so abgekapselt irgendwie so in der Stratosphäre fliegen. Sag mal, was ist da deine Meinung dazu, wie siehst du das?
Ja, die Kommunikation muss ja einfach funktionieren so und ich bin einfach hart ausgedrückt, ich bin vielleicht sogar der Meinung, dass so dieses Arztgespräch in der Praxis, das ist nicht so wertvoll, weil die Patienten so angespannt sind und so wenig Informationen mitnehmen. Es fängt nicht an bei, welche Creme benutze ich, sondern wenn ich sage, okay, gehen Sie den Gang entlang, dann rechts, da erwartet Sie die Blutabnahme, kommt direkt die Rückfrage, wohin soll ich nochmal? Also es beginnt bei solchen Banalitäten. Die Informationen werden einfach nicht aufgenommen, weil es auch eine bisschen angespannte Situation ist. Ich kann mich selbst daran erinnern, vor einem Jahr habe ich eine Impfung gebraucht. Ich war im Arztzimmer und mein Blutdruck war hoch, mein Herz hat gerast. Ich hatte auf einmal so dieses Gefühl von Patienten, egal ob man selber Arzt ist oder nicht. Und das kann man auch nicht so wirklich ablegen. Und deswegen auch so eher so der Gedanke, das Wissen in die Wohnzimmer zu bringen. In einer Gegend, wo man sich wohlfühlt, man kann die Videos wieder abspielen und so ein bisschen auch Menschen zu erreichen, die gar nicht von einer Krankheit betroffen sind, um viele Aspekte zu erreichen. Zum einen Prävention, also dass zum Beispiel ein 13-Jähriger schon mal was hört von Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Hautkrebs, weißen Hautkrebs, den er wahrscheinlich erst vielleicht in 10, 20 Jahren frühestens bekommt, aber auch sowas wie Entstigmatisierung. Das heißt, wenn der 13-Jährige was hört von Neurodermitis und dass es sowas gibt, auch wenn er selber nicht betroffen ist, aber dass er weiß, okay, es ist nicht ansteckend, das haben Leute, Menschen leiden, wenn sie sowas haben, das ist auch so ein Gedanke, der da immer mit reinfließt. Und ich finde es einfach am Ende des Tages, mir fallen gar nicht so viele Nachteile ein. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ey, eigentlich ist es auch irgendwo Quatsch? Also ich finde immer, wenn ich wenige Dinge finde, die dagegen sprechen, dann brauche ich auch gar nicht, selbst wenn ich gar nicht so viele Gründe dafür hätte, würde ich das sinnvoll finden. Und wenn ich so Dinge suche, die dagegen sprechen, dass wir Ärzte so auf Instagram und TikTok medizinische Aufklärung machen, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein.
Nee, voll. Ich bin da 100% deiner Meinung. Ich glaube auch, dass es wird ja medizinische Aufklärung gemacht, ob wir daran jetzt teilnehmen oder nicht. Also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die ohne großen medizinischen Hintergrund auf Social Media aktiv sind und da irgendwie, gibt es ja die verrücktesten Sachen, oder? Die da irgendwie propagiert werden und da wird irgendwie erzählt von wegen, weiß ich nicht, Schuppenflechte und Neurodermitis ist dasselbe und alles, was du machen musst, ist irgendwie, weiß ich nicht, die Warze bei Mitternacht von der Hexe besprechen lassen so und dann wird alles gut. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir halt da ein bisschen gegenhalten als Ärzte auch. Und dass wir auch zeigen, dass man uns da auch hört. Weil ich denke, dass wir da eine super wichtige Stimme einfach sind, die da nicht untergehen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ein Beispiel ist so, ich hatte mal gesehen, dass jemand irgendwie bei Neurodermitis sehr starkem Ekzem im Gesicht den Leuten empfohlen hat, ja, schmiert euch Blumenerde ins Gesicht und das geht dann weg. Und da dachte ich so, okay, was soll das eigentlich? Dann, was ich aber auch Dinge, ehrlich gesagt, ohne Leuten Vorwürfe zu machen. Aber stell dir vor, du hast ein Kind, das Kind ist jetzt, kommt auf die Welt, mit 2, 3 Monaten kriegt es Neurodermitis. Mit 12 geht die Neurodermitis weg und zufällig hast du, und man versucht ja ganz viele Therapien aus und im Alter von 11,5 hast du mal irgendwie auch, weiß nicht, dem Kind mal ja zur Akupunktur gebracht. So, und dann 12 geht die Neurodermitis dann weg und dann ist ja praktisch der Gedanke, okay, vor drei bis sechs Monaten habe ich mit Akupunktur angefangen. Das heißt, Akupunktur heilt Neurodermitis so. Und auch solche Informationen landen ja im Internet. Also nicht nur Menschen, die wirklich schaden wollen oder einfach Blödsinn erzählen, sondern einfach Rückschlüsse, die nicht wissenschaftlich aufgearbeitet sind, die dann im Internet rumkursieren, wirklich authentisch vermittelt, weil die sind auch fest davon überzeugt. Und auch über solche Missverständnisse oder falsche Korrelationen aufzuklären, dafür sind wir auch da. Und das ist so ein Punkt, am Ende des Tages ich bin auch immer der Meinung, je mehr Ärzte da sind mit wirklich evidenzbasiertem Wissen, desto besser, um auch diese Themen von verschiedenen Seiten anzusprechen. Mir fällt auch eine Situation ein, die fand ich auch bemerkenswert, erwähnenswert war. Ich habe mal einer Influencerin geholfen mit ihrer Neurodermitis, weil sie einfach ohne es zu wollen Quatsch erzählt hat. Das heißt, sie meinte immer das Gleiche, der Hautarzt verschreibt nur Cortison und der Darm ist an allem schuld und wenn ich den geheilt habe, dann bin ich geheilt. Und ich habe gesehen, sie spricht wirklich aus Frust und aus Verzweiflung. So, ich habe es rausgehört. Und dann habe ich ihr geschrieben und meinte, ey, ich kann dir vielleicht helfen. So und so und so, das musst du machen. Keine Hexerei. Das sind von Feuchtigkeitscreme über ein Cortisonschema, das man ausschleicht und vielleicht Antimilbenbettbezüge bei nachgewiesener Hausstaubmilbenallergie. Und das habe ich dir alles gesagt, jetzt alles angewendet. Nach so 3 Wochen meinte sie, ey, ich bin wie ausgewechselt. So. Und halt ohne diese Darmkur, die sie da propagiert hat, weil es wirklich einfach nur aus Verzweiflung war, dass sie das Video gedreht hat. Interessanterweise war ich dann einer der wenigen, der dann wusste, welche Feuchtigkeitscreme sie benutzt hat. Die Influencerin hat eine Woche später dann mit dem klaren Hautbild eine Kooperation gehabt mit einer Cremefirma, die sie nicht benutzt hat. Ich weiß ja, was sie benutzt hat.
Ah, krass. Und dann hat die gesagt, diese Creme hat mein Leben gerettet.
Und ich meinte, okay, krass.
Okay. Moment mal.
Einer in dieser Kooperation lügt. Und weiß, wer es ist. So. Es sind Menschen mit einer Reichweite von 200.000 bis 300.000. So. Die erreichen Millionen Menschen, mehrere Millionen Deutsche, die dann sagen, okay, ich bin so verzweifelt, ich kaufe jetzt diese Creme. Zum Glück, die Creme, die sie da in die Kamera gehalten hat, war dann auch keine schlechte. Am Ende des Tages war okay, aber ist jetzt nicht so, dass es diese Creme hätte sein müssen, sondern irgendeine billige Creme hätte es auch sein können. Aber das sind so die Dinge, wo man aufpassen muss, auch als Verbraucher.
Du musst als Zuschauer musst du, denke ich, höllisch aufpassen. Und wir hatten hier im Podcast auch schon mal Nicola Klün. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sie hat auch einen Podcast. Kinderleib und Seele ist Teil unserer Kinderbubble und auch super erfolgreich und mega nett. Und sie spricht immer drüber, also sie macht sich viele Gedanken dazu, wie man sozusagen legitimen Content auf Social Media auch irgendwie kennzeichnen kann. Was ich irgendwie auch eine spannende Idee finde, obwohl ich es mir in der Praxis voll schwer vorstellen kann. Aber man würde sich doch wünschen, dass irgendwie neben dem Video steht so, dieses Video ist irgendwie valide. Weil als Zuschauer kannst du ja wahnsinnig schwer unterscheiden, ja. Ist jetzt diese Erde, die du dir ins Gesicht schmierst und die dem einen Kind geholfen hat, hilft es jetzt meinem Kind auch? Oder muss ich irgendwie das machen, was sich voll kompliziert anhört, aber was einer irgendwie im weißen Kittel sagt? So.
Ja, ich glaube, der beste Weg, um diese Credibility, diese Glaubwürdigkeit praktisch zu vermitteln, ist Authentizität praktisch. Und die kannst du dir nicht erkaufen. Die musst du halt über dein ganzes Wirken im Internet erarbeiten. Und dann merken die Leute auch, ob du jetzt praktisch lügst oder nicht so. Und insbesondere bei uns Ärzten, wir müssen noch mehr aufpassen. Aber die Art und Weise, wie man sich da gibt, da, ich weiß nicht, also ich merke schon den Leuten an, ist das jetzt authentisch oder nicht. Und daran würde ich dann praktisch auch abhängig machen, ob ich den Leuten dann traue, wenn irgendwelche Influencer dann Kooperation haben. Weil wenn ein Influencer heute sagt, die Creme ist die beste, morgen ist eine andere die beste, ist es ein kleiner Widerspruch der Superlative und da muss man einfach ein bisschen drauf aufpassen.
Ist ein super wichtiger Punkt und ich glaube, es wird auch in der Zukunft immer wichtiger werden, genau diese Themen. Sag mal, wir hatten ja am Anfang schon kurz drüber gesprochen, dass du mir damals bei dieser besagten Geburtstagsfeier von Alex so ein paar Tipps gegeben hast, wie man die richtigen Videos macht und ich wollte diese Chance einmal nutzen heute, um dich zu bitten, kannst du mir mal sowas, also mir natürlich und unseren Zuhörern, mal so ein Rezept geben, sozusagen. Wie mache ich ein richtig gutes medizinisches Aufklärungsvideo?
Also, begonnen beim Grundfundament, das, was man erzählt, muss erstmal stimmen. So, da glaube ich, darf nichts dran gerüttelt werden. Dann kann man sich irgendwie überlegen, welches Wissen möchte ich vermitteln? Man muss sich darüber im Klaren sein, wer sieht dieses Video? So, und man muss sich darüber Gedanken machen, wie spezifisch soll dieses Wissen ankommen. Spezifisches Wissen ist gut für, wenn es adressiert ist an Leute, die betroffen sind. Unspezifisches, wenn man die Allgemeinbevölkerung erreichen möchte. So. Das heißt, dann kann man auch wichtig immer einfache Sprache verwenden. Und am Ende des Tages, um praktisch den Leuten die Angst oder Angst zu nehmen, anzufangen, am Ende des Tages ist es immer ein Ausprobieren und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es ist auch so ein bisschen individuell. Ich könnte zum Beispiel die Dinge machen, die du machst, und es funktioniert bei mir nicht und andersrum. Das heißt, es ist auch so ein bisschen typabhängig, was dann funktioniert am Ende des Tages. Aber am Ende des Tages, das Wichtigste ist, dass das, was man in die Welt setzt, auch so ein bisschen unterhaltsam ist. Das heißt, es darf nicht stupide sein, man darf sich nicht fühlen wie sechste Stunde im Kunstunterricht in der Schule und denkt sich, okay, jetzt letzte Stunde, alles langweilig. Wir können das zum Beispiel machen, indem wir Hautbilder zeigen. So kann zum Beispiel eine Neurodermitis aussehen. Dann haben die Leute wenigstens schon mal ein Bild dazu. Dann kann man zum Beispiel auch berichten von Fällen, die man hatte. Oder eben, was ich eben gemacht habe, einfach so Beispiele erwähnen. Wie mit der Influencerin, die diese Creme in die Kamera gehalten hat. Das kann man auch machen mit, zu mir kam ein Kind, das hatte so und so eine Haut und wir haben so und so behandelt und dem Kind geht's jetzt gut. Also immer so Storytelling, paar Geschichten erzählen, die sind sehr nahbar, da hört man gerne zu. Oder ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Am Ende des Tages ist es auch abhängig so ein bisschen von der Phase, wann man anfängt. Am Anfang würde ich sagen, einfach mal ein bisschen ausprobieren und direkt mit dem Thema beginnen. Also die erste Sekunde muss bespielt werden, die erste Millisekunde, da muss schon ein Ton laufen. Also in die erste Sekunde nicht verschenken, keine Pausen machen.
Unsere ehemalige Aufnahmeleiterin Johanna hat es mal die Boomer-Sekunde genannt. Weil weißt du, die Älteren, die machen so Video von sich und dann drücken sie drauf und dann warten sie so kurz und dann fangen sie an, oder? Das ist so, was die Alten von den Gen Z so unterscheidet.
Genau. Das hat auch der CEO von TikTok mal erwähnt, dass die Leute endlich damit aufhören sollen. Ich hatte auch einen ganz interessanten, also eine Anekdote im Sportunterricht, hatten wir so einen sehr konservativen Sportlehrer und als ich aufgezeigt habe, habe ich immer gesagt, er hat irgendwie gefragt, ja, was ist alles proteinhaltig, was man zu sich nehmen kann. Dann habe ich aufgezeigt und habe immer gesagt, ich würde gerne was zur Ernährung sagen. Dann hat er mich immer unterbrochen, diesen Satz durfte ich nicht aussprechen. Also ich gesagt, ich würde gerne, dann hat er gesagt, ja, dann mach doch. Ich würde gerne etwas über, dann sagt er, ja, dann sag doch. Ich würde gerne, ja, dann fang doch an damit. So. Also nicht sagen, was ich machen möchte, nicht sagen, ich möchte in diesem Video über Neurodermitis sprechen, sondern mach doch einfach. Neurodermitis ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, ist der bessere Beginn als, ich würde jetzt gerne über Neurodermitis sprechen.
Das ist ein super, ich finde, das ist aber auch wieder spannend auf so einer kommunikativen Ebene, weil die Ärzte auch so ein bisschen drauf geschult sind, alles so möglichst verklausuliert zu besprechen und möglichst auch immer so um den heißen Brei so ein bisschen rumzureden, oder? Ich meine, so als typischer Arzt sagst du irgendwie solche Sätze wie, Rauchen kann in bestimmten Fällen die mögliche Entwicklung von Lungenkrebs begünstigen oder so. Und das sind irgendwie so fünf so Konjunktive drin, das heißt, das ist so das Unsicher, du versuchst dich irgendwie möglichst das, was du eigentlich sagen willst, nämlich Rauchen macht Krebs, mach's lieber nicht, sagst du irgendwie so mit 1000 Konjunktiven und so ganz um den heißen Brei rumgeredet irgendwie.
Ja, um sich rechtlich abzusichern. Und im Internet ist das ja auch so. Und wenn das nicht wäre, dann wären unsere Videos auch viel effektiver, ehrlich gesagt. Also immer wenn ich sage, man könnte ein Antihistaminikum einnehmen, dann bis ich das gesagt habe, hätte ich das selber schon eingenommen, wenn ich hier eine Pollenallergie habe. Aber das kannst du so halt nicht sagen. Und dann musst du sagen, ja, ein Antihistaminikum könnte sinnvoll sein, aber es ist eine Off-Label-Anwendung und nur sinnvoll, wenn keine Müdigkeit besteht oder keine Fahrtüchtigkeitseinschränkungen bestehen. Das ist halt das, was uns so ein bisschen die Sache noch ein bisschen erschwert, muss man sagen.
Nee, 100%. Sehe ich 100% genauso. uns Ärzten sind da ja so ein Stück weit die Hände gebunden. Wir haben es vorher schon gesagt, wo andere Leute irgendwie, die halt kein Medizinstudium gemacht haben, die können erzählen, was sie wollen und das ist überhaupt kein Problem. Und wir sind halt an 1000 verschiedene Gesetze und so weiter gebunden und müssen deswegen immer alles mit könnte und sollte und vielleicht und eben nicht so, tu dies, tu das und das wird passieren, das geht bei uns nicht. Und deswegen, glaube ich, leidet manchmal auch so ein bisschen vielleicht zu dieser, ja, vielleicht sind manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn sie unsere Videos sehen, könnte ich mir vorstellen, weil die sich vielleicht einfach wünschen würden, dass der Arzt einfach sagt, so wie dein Sportlehrer, ja, sag doch einfach, was ich machen soll und nicht, was könnte man machen, wie wäre irgendwas, ich möchte über dies und das reden, sondern sag's mir halt einfach so, dann mache ich das und dann ist auch wieder gut. Ich glaube, das würden sich viele wünschen, aber tatsächlich muss man einfach sagen, dass wir Ärzte da wirklich an ganz strenge Regeln gebunden sind.
Das ist so. Das ist auch gut so, irgendwie bei gewissen Themen, in gewissen Bereichen. Aber ja, es macht die ganze Sache schwieriger.
Voll. Arvind, jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge und an dieser Stelle sage ich normalerweise immer, wenn Tati mit dabei ist, sage ich immer, Tati, du als Kinderhaut-Kompass-Chefredakteurin, was hast du diese Woche für uns vorbereitet? Und da geht es um unseren Newsletter. Wir machen ja den Kinderhaut-Kompass, der jeden Sonntag pünktlich erscheint, druckfrisch in euer E-Mail-Postfach. Und diese Woche haben wir ja Arvind im Gespräch gehabt und deswegen bekommt ihr ein paar Infos zu Arvind und unserem Gespräch von heute. Außerdem verlinken wir noch Arvinds Podcast. Arvind hat nämlich auch einen sehr erfolgreichen Haut-Podcast oder Haut- und Allgemeinmedizin-Podcast.
Haut- und Allgemeinmedizin.
Namens?
Die Underdogs mit der Hausarzt zusammen, mit David Reckers zusammen.
Das ist ein super cooler Podcast und ihr solltet auf jeden Fall mal reinhören. Wir verlinken das Ganze in unserem Newsletter. Also wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert den am besten. Und genau, das war's auch schon.
Wir sehen uns, Felix. Ich hoffe, bald demnächst. Und vielen Dank fürs Gespräch. Hat wieder Spaß gemacht. Und ich hoffe, den Leuten gefällt es auch. Können die ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir zu viel geredet haben, ob wir die Erwartungen erfüllt haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Arvind, ich fand es auch super schön, mit dir zu sprechen. Immer eine große Freude. Und ich habe auch sehr viel gelernt. Vielen Dank für deine Tipps, wie man virale Medizinaufklärungsvideos macht. Und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Talk. Bis dann.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhaut-Kompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhaut-Docs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.